Ah, jetzt. Römer 8, 18 bis 39. Die Hoffnung der kommenden Herrlichkeit. Ich muss sagen, diese Kapitel ist sowas von aufregend. Hat so viel drin und es ist frustrierend. Nur zwei Sonntage uns damit zu beschäftigen. Aber wir schaffen das. Trotzdem. Wir sind jetzt 25 Jahre in Deutschland. Und als ich ganz am Anfang in Deutschland war, habe ich einen Mann kennengelernt, Gerwing, der gern, weiß ich immer noch, ich habe ihn lange nicht gesehen, gerne damals gelaufen ist und Rad gefahren ist. Und wir haben uns getroffen, um gemeinsam zu laufen oder Rad zu fahren. Eines Tages hat er gesagt, ich möchte zum Harz, ins Harz fahren. Okay, war ich nie da. Und wir sind nach Lautental, glaube ich, gefahren. Hat geparkt. Wohin jetzt? Ja, da, Berge hoch. Und wir sind von Lautental bis Hanenklee, bis zum Boxberg in Hanenklee, da oben, gelaufen. Und das war in Oktober, November und solche Wetter hatten wir. Seit Notiz, auf dem Rückweg haben wir uns verlaufen. Ich habe Gavin blind vertraut, dass er den Weg kennt. Und er hat sich verlaufen, ich gleich mit, es war schon dunkel. Und als wir wieder am Auto sein, waren wir nicht da. Wo sind wir? Ich weiß nicht. Aber da ist ein Schild. Ich habe gelernt, ganz schnell, in Deutschland gibt es viele Schilder im Wald, wo man sich orientieren kann. Und aber das Ding war so hoch, es war so dunkel, konnten wir nicht sehen. Ich musste ihn stützen, heben. Ich stand da, Kontaktlinsen damals habe ich getragen beim Laufen und mit dem Baumrind runtergefallen, hatte ich fast im Auge gekriegt und dann konnte ich nicht ganz gut gucken, aber er hat den Weg gekannt. So, ich bin mit einem Auge zurück zum Auto gelaufen. Aber als wir da oben waren, was war eine Aussicht? Das war schön, das ist eine andere Richtung, wenn man runterguckt. Wenn man schon oben ist auf dem Brocken, wart ihr schon mal da, auf dem Brocken? Herrliche Aussicht. Das haben wir heute. In diesem Teil vom Römerbrief. Eine herrliche Aussicht von Gottes großartigen Erlösungsplan für die Schöpfung. Das sehen wir sehr deutlich in seinen Worten. Das Thema für diesen Abschnitt ist Sehnsucht oder Hoffnung auf der kommenden Herrlichkeit, die Gott schon für uns vorbereitet hat. Ich gebe zu, als Kind habe ich gerne Werbungen geschaut. Damals war das eine sichere Sache in den Staaten, wo ich aufgewachsen bin. Heutzutage ist das gefährlich, Werbungen zu schauen in Deutschland. Es gab eine besondere Werbung für mich als Kind. Das war in 1972. Zeigt euch diese Werbung. Es kommt ein Wort vor. Und das Lied habe ich gesungen, als ich mich vorbereitet habe für diesen Kapitel. Ob das klappt, mal gucken. Das ist das Lied. The taste that's worth the wait. Ein Vorgeschmack auf etwas, kommt. Erwartungen, Sehnsucht. Darum geht es in diesem Teil von 8. Wenn wir leiden, wegen Ungerechtigkeit oder Beleidigung, worauf schauen wir? Wenn die Schöpfung wütet, wie letzte Woche in Alaska, es gab ein Erdbeben von Stärke, was war das, 7. Die Naturkatastrophen sehen wir, erleben wir nicht so häufig hier in Deutschland zum Glück. Aber viele in unserer Welt erleben sowas. Wie können wir das verstehen? Wenn Probleme an uns nagen, wenn wir missverstanden sind, wenn es kriselt, was hat das für eine Bedeutung? Ein vorausschauender Blick basiert auf unserer Rettung, kann uns ein Perspektiv verleihen, das uns in ganz, ganz schwierige Situationen helfen kann. Lesen wir. Kapitel 8, Abvers 18. Da. Paulus schreibt: Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unseren Inneren. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen, aber bedeutet noch nicht haben. Denn was eine schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllt. Ich kann heute besser atmen. Ich habe am Montag beim Training bei MyFit eine Rippe geknackst, irgendwas gemacht. Und seit Tagen kann ich kein Tiefluft holen. Habt ihr schon mal eine Rippe, geknackst oder knackst, gebrochen, geknackst oder angeknackst, geprellt? Man geht zu dem Punkt und kann nicht mehr Luft holen. Gestern war ganz schlimm, als wir nach Fulda gefahren sind, konnte ich die ganze Fahrt keine Tiefluft holen. Und dann, als wir zu Fuß zu Elenas Wohnung gegangen sind, Susan war schnell unterwegs. Ich hatte keine Luft gekriegt. Heute geht es besser. Schmerzen. Ich bin froh, dass ich nicht lange mit Schmerzen leiden muss. Aber manche Menschen müssen ein ganzes Leben lang mit Schmerzen leiden, lernen, damit umzugehen. Die ganzen verrückten, traurigen Dinge, die wir heutzutage in den Nachrichten sehen oder ja, wie wir selber am eigenen Leib erleben, sind eine Verheißung und ein Zeichen dafür, dass die gegenwärtige existierende Welt zwar immer noch Gottes gute Schöpfung ist, aber dass sie jetzt eben noch nicht so ist, wie sie sein soll und sein wird. Wenn es in der Ehe kracht, in einer wichtigen Beziehung Probleme gibt, wünschst du dir, dass Harmonie wieder eintritt, wieder da ist, das Gefühl wieder zu haben, eins zu sein in der Ehe? Wenn eine Kollegin dich nochmal mobbt oder eine Mitschülerin, wir öfter mal erlebt haben mit Lara, sich nochmal blöd benimmt, wo bleibt die Hoffnung? Wenn wir selber innerlich seufzen in der Hoffnung auf den Erlöser, wie bleiben wir geduldig? Wie halten wir das Ganze aus? Eines Tages wird Gott die ganze Welt ins Lot bringen. Darauf freue ich mich. Darauf hoffen wir, dass das beinhaltet unsere Sehnsucht. Und das Tolle dran, egal wie chaotisch Dinge sind, egal wie oft wir versagen, wird Gott im Einklang mit seinem ursprünglichen Plan alles zurechtziehen. Alles wieder einhängen. Hoffentlich nicht, wie in meiner Erfahrung, diverse Chiropraktiker, aber hoffentlich vollkommen, wie Gott das schon vorhat. Der Mensch wird unter Gott und über die Schöpfung seinen Platz einnehmen. Miterbe Christi. Und die Schöpfung wartet darauf, daran zu profitieren, wenn Gottes Kinder verherrlicht werden. Paulus hört nicht hier auf, er geht weiter. Und jetzt zeigt er uns, woher unsere Hilfe kommt. Ab Vers 26. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Können wir es nochmal lesen? Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen. Wart ihr schon mal da? Damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Und wen Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen. Wen er aber berufen hat, den hat er auch von seiner Schuld befreit. Und wen er von seiner Schuld befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit. Was erwähnt Paulus hier als Ziel? Was ist das Ziel? Anteil an seiner Herrlichkeit. Und Gottes Herrlichkeit. Das hatten wir letzte Woche auch in Vers 17, Kapitel 8. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir Erben, nämlich Gottes Erben, Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Erben Gottes, Miterben Christus. Wie kommen wir dahin? Durch den Geist Gottes. Aber wir müssen es wollen. Wir müssen immer wieder Ja zu Gott sagen. Oder endlich mal wieder Ja zu Gott sagen. Gott, nun dafür bin ich sowas von dankbar, Gott missbraucht seine Macht nicht. Er wirkt in und durch uns, wenn wir es wollen. Ja, er lenkt, steuert auch diejenigen, die scheinen gegen ihn zu sein. Ein Beispiel ist Pharao im Alten Testament, wie Gott den Pharao benutzt hat in Ägypten. Aber das Ganze geschieht nach seinem Willen. Und wenn wir Gott im Gebet suchen, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, dann geschieht etwas in uns. Der Geist hilft uns in unseren Schwächen. Wenn wir im Gebet sind und die Worte sind einfach nicht da, vielleicht erleben wir gerade was und die Worte kommen einfach nicht im Gebet, dann schaut Gott auf unserem Herzen. Wenn wir Gott über alles lieben, dann werden die Dinge, die uns plagen oder nach unten ziehen, irgendwie zum Guten wenden. Jeden Mittwoch führt Gott, Don, nicht Gott, ja, in einer Art und Weise Gott auch, führt Don uns durch eine Reihe von Bibelstunden über christliche Charakterbildung. Wir haben diese Woche eine Stelle in Philipper 2 gelesen, 2, 12 bis 13, in der Paulus die Christen zu einem heiligen Wandel ermahnt. Das wollte ich mit euch lesen, in diesem Zusammenhang von Römer 8. Philipper 2, 12 und 13. Weil das so ist, meine Lieben, ihr wart Christus ja immer gehorsam, nicht nur als ich bei euch war, sondern gerade auch in meiner Abwesenheit. Vollendet euer Heil mit Ehrfurcht und Sorgfalt. Denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen und gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Gott bewirkt das Wollen und das Vollbringen. Er gibt die Kraft dazu. Und wir wirken mit ihm zusammen. Es gibt in Gottes Wort verschiedene Namen für Gott. Habt ihr schon mal einige Namen gefunden? Das sind nur einige. Es gibt viel mehr. Er ist Adonai. J-H-W-H, was man sagt als Yahweh oder Jehova. Wie er im Alten Testament genannt ist. El Shaddai. Mein allererster christliches Lied im Radio, El Shaddai von Amy Grant, der Allmächtige, Elohim, Jehova Rapha, der heilende Herr. Jehova Jireh oder Jireh, der Versorger. Yahweh Rapha, der Heiler. Das habe ich schon. Yahweh Nisi, mein Banner. Ich nehme Gott mit in die Schlacht. Yahweh Shalom, Frieden. Und ein neuer für mich, Yahweh Shammah, der Herr ist hier. Der Herr ist unter uns. Im Vers 27, Kapitel 8, Römerbrief, haben wir einen weiteren Namen. Jehova, der unsere Herzen erforscht, sagt einige Übersetzungen, oder der unsere Herzen durch und durch kennt. Wie ist diese Vorstellung für euch? Einmal beunruhigend, aber auch ermutigend. Sogar aufregend zugleich. Das Wort, fand ich interessant, stammt von einer Wurzel, die auf jemanden hinweist, der eine Fackel anzündet und langsam durch ein großes, dunkles Zimmer voll von allen möglichen Dingen geht und etwas Bestimmtes sucht. Laut N.T. Wright. Wenn Gott unser Herzen durchsucht, dann stößt er möglicherweise auf Dinge. Aber das, was er sucht und bei allen Christen finden sollte, ist das Seufzen des Geistes. Was haben wir im letzten Abschnitt gelesen? Die Schöpfung leidet und stöhnt. Und wir auch als Christen und als Gottes Gemeinde seufzen in unserem Inneren. An der Spannung leiden wir. Ist das in dem Lied zwischen Himmel und Erde? An der Spannung leiden wir. Die Spannung, dass wir bereits jetzt den Geist als Anfang des neuen Lebens besitzen, aber noch nicht von unserer sterblichen Existenz in der Gegenwart befreit sind. Merkt ihr was mit Gott? Durch seine Geschichte. Er versteckt sich nicht von den Schmerzen der Welt. Er geht voll rein. Das hat Jesus gemacht. So soll auch die Gemeinde sein. Genau wie Jesus mitten in der Welt kam, kommt der Geist mitten unter und in uns und führt uns hinaus in die Welt. In der Nachbarschaft, in der Arbeit, in der Uni, in der Schule. Wie Paulus erklärt, was der Geist hier macht, ist für mich erstaunlich. In dem Augenblick, wo wir versuchen zu beten und überhaupt nicht, wofür wir beten wollen oder sollen, ist genau der Zeitpunkt, in dem der Geist am deutlichsten am Wirken ist. Er bringt keine schöne Rede hervor, denke ich, sondern ein Seufzen, das in dem Moment nicht mit Worten gesagt werden kann. Ich denke, der Punkt ist von Paulus, ist etwas sehr wichtig, das wir verstehen müssen. Der Punkt ist, Gott versteht uns. Gott hört uns. Auch nicht, wenn wir das Schmerzen oder was auch, was es ist, das uns beschäftigt, nicht in Worten fassen können. Wenn die Welt schwer auf unserem Herzen liegt und wir die Worte nicht finden, kann Gott uns trotzdem verstehen. Und dann in den Versen 29 und 30 haben wir einen von vielen Höhepunkten in diesem Kapitel. Es geht um Gottes Absicht für alle seine Kinder. Gott hat sie erwählt. Gewählt, was ein Geheimnis ist eigentlich, das Paulus selbst nicht versucht zu entschlüsseln. Er konzentriert sich auf das, was Gott vorhat. Und was ist das? Gott hat uns schon vorher im Blick, im Wesen und Gestalt Jesus gleich zu werden. Jesus als Erstgeborenen unter vielen Brüdern und Schwestern zu sein. Und die Erwählten sind auch berufen. Und die Berufenen sind auch für gerecht erklärt. Und die für gerecht Erklärten haben Anteil an seiner Herrlichkeit. Als Wiederholung nochmal. Wir sind hier auf die Erde, um das Wirken Jesu fortzusetzen, weiterzuführen, Menschen zu ermutigen, das gute Nachricht, das Evangelium anzunehmen, zu verstehen, warum Jesus gekommen ist. Gehen wir weiter. Ab Vers 31. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Wer könnte es wagen, die von Gottes Auserwählten anzuklagen? Niemand. Denn Gott selbst spricht sie von aller Schuld frei. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner. Denn Jesus Christus ist für sie gestorben. Ja, mehr noch, er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Und dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung? Hunger? Armut? Gefahr oder gewaltsamer Tod? Man geht wirklich mit uns um, wie es schon in der Heiligen Schrift beschrieben wird. Weil wir zu dir hergehören, werden wir überall verfolgt und getötet. Wie Schafe werden wir geschlachtet. Aber dennoch, mitten im Leid, triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst, danke, irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Glaubst du das? Glaubst du an diesem ersten Satz, in diesem Abschnitt, tief in deinem Herzen, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Lass das einfach einsinken in dein Herzen, in deinem Gedanken. Boah, wie die Jugendlichen sagen. Wir alle können uns an irgendwelche Geiselnahmen in der Vergangenheit erinnern. Vielleicht auch Geschichten von Menschen, die von Tag zu Tag nicht wussten, ob sie am Ende des Tages noch am Leben oder tot sein würden. Unsere Tochter Lara, sie liest zurzeit in der Schule ein Buch, Der Junge im gestreiften Pyjama. Wir haben den Film mit ihr zusammen gesehen. Es handelt von einem 9-jährigen Jungen, Bruno, dessen Vater im Zweiten Weltkrieg als Kommandant eines Konzentrationslagers tätig ist. Er ist eigentlich zu jung, um die Tragödie des Ortes zu begreifen und freundet sich voller Unschuld mit einem jüdischen Jungen im gestreiften Pyjama an. Eines Tages kann der jüdische Junge seinen Vater nicht finden und Bruno entscheidet, ihm bei der Suche zu helfen, zieht sich auch einen gestreiften Pyjama an und kriecht unter den Zaun durch. Jeden Tag wurden Hunderte von Juden damals in den Gaskammern getötet. Ihr könnt euch vorstellen, was dann mit den Jungen passiert ist. Manchmal heutzutage leben Menschen von einem Tag auf den anderen. Wissen nicht, ob sie diesen Tag erleben, durchleben, am Leben bleiben. Wir alle kennen die Geschichte von der Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, in Johannes 8. Jesus konfrontiert die selbstgerechten Männer, die gerade dabei waren, die Frau zu steinigen. Sie stand da in der Mitte und wartete auf den ersten Stein. Ich kann mir vorstellen, sie hat die Augen zugemacht und hat einfach gewartet für diesen ersten Schlag. Auf einmal sind alle Männer weg, außer Jesus. Er sagte, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Ich verurteile dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Du kannst gehen, aber sündige nun nicht mehr. Ich ermutige euch heute, ein bisschen in eurem Leben herumzuschauen. Wer verurteilt dich? Wo sind deine Ankläger? Oder was für Verurteilungen schleppst du immer noch herum? Gottes Wunsch für dich, für uns allen, ist herumzuschauen, zu sehen, dass keiner dich verurteilt. Und Jesus ist da. Und Jesus schaut dich an. Zeigt dir seine Wunden und erzählt, wie wunderbar sein Zuhause ist. Er lädt dich nochmal ein, ihm nachzufolgen und sagt, nicht vergessen, lass das mit der Sünde. Das bringt sowieso nur den Tod. Ich entgegen will dir das Leben bringen. Weder Tod noch Leben. Weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Unsere Welt ist manchmal hässlich. Jesus hat dich gewählt, weil du für ihn entschieden hast. Oder wenn du noch nicht entschieden hast, Jesus ist bereit, dich zu wählen, wenn du für ihn entscheidest. Wir müssen es wollen. Jesus hat alles für uns gemacht, hat alles für uns vorbereitet, zurechtgelegt. Wir müssen ihn aber wählen. Welche Gott nimmst du? War immer die Wahl. Es geht nicht um sollen oder müssen, sondern wollen wir eine Entscheidung für Jesus treffen. Jeden Morgen, wenn wir aufwachen, haben wir die Wahl. Erinnern uns an die Tatsache, dass Jesus uns gerettet hat und dass uns nichts davon trennen kann. Oder stellst du ein Fragezeichen da? Schauen wir auf die vielen Dinge, die uns von der starken Liebe Jesu zu trennen drohen. Erinnern wir uns daran, was uns trennt? Die sind alle geschlagene Feinde. Manchmal vergessen wir das. Können wir lernen, vor Freude zu tanzen und zu singen und den Sieg Gottes zu feiern? Das Ende von Römer 8 ist für uns ein siegreiches Gedicht von Gottes ewiger Liebe. Und ich mag es, was N.T. Wright geschrieben hat am Ende von diesem Kapitel. Er sagte, diese Worte verdienen in feurigen Buchstaben auf die lebendigen Tafeln unserer Herzen eingebrannt zu werden. So stark sind die. Seit dem fünften Kapitel ist das Thema Gewissheit. Wie können wir Gewissheit haben? Gott ist für uns. Und wenn ein Apostel Gottes diese Worte, diese Sätze sagt, dann bedeutet das was. Einer, der Notlagen, Verfolgungen, Gefahren und dem Tod ins Auge gesehen hat. Nochmal, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Ein kleinen PS, wie sagt man das auf Deutsch? PS zu Susans Geschichte. Als wir in Fulda waren, hat Elena erzählt, dass sie eines Tages ich habe die so oft gegessen, jetzt ist der Wort weg. Ein Brot mit Fleisch drin. Gyros. Wollte ein Gyros essen. Und gegenüber die Straße ist ein Gyrosladen. Sie ist reingekommen und der Mann hat sie angeguckt und sagt: Elena? Wie kennst du mich? Ja. Ich habe dich so klein kennengelernt. In der Gemeinde von ihren Eltern. Der Mann war Iraner, Iraner, und war ein Teil von ihrem Programm in der Gemeinde dort, wo sie einladen, mit denen Bibel lesen, geholfen Deutsch zu lernen. Und einige sind Christ geworden. Ich weiß nicht, ob dieser Mann gläubig ist oder nicht. Wenn wir sowas wahrnehmen, was macht das in uns? Nicht nur die Gewissheit, sondern auch eine Ausstrahlung sollte es sein, von das, was Gott in uns getan hat und tut. Amen. Beten wir zusammen. Herr, danke für deine Rettung. Danke für deine Liebe und Gnade. Danke für dieses Versprechen, dass eigentlich nichts trennt uns von dieser Liebe. Vergib uns, wenn wir es zulassen. Und danke schön, dass du da bist, trotzdem. Herr, wir bitten um deinen Segen, als wir von hier hinaus in die Welt gehen. Herr, segnet uns. Herr, behüte uns. Herr, lasse dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. Wir haben ein bisschen Zeit, die Gemeinschaft zu genießen. Ihr seid herzlich eingeladen, ein bisschen zu bleiben, Kaffee zu trinken. Ja, schön, dass ihr da wart.